Ich grüße euch zu der Bibelstunde. Ganz besonders möchte ich die grüßen, die das nachhören. Ich habe voller Dankbarkeit wirklich und tief bewegtem Herzen kriege ich Nachrichten und E-Mails und von Menschen, die bei uns hier vor Ort nicht sein können, die einfach geografisch zu weit weg sind, aber die die Bibelstunden und die Predigten und die Seminare mitverfolgen und das sich alles nachhören. Und ich möchte euch ganz besonders jetzt da grüßen. Wenn ihr es hört, dann fühlt euch gegrüßt und euch für eure Treue da danken, dass ihr da so dran bleibt. Und wir haben das Vorrecht, in der Gemeinschaft so zu hören, in das Vorrecht in der Gemeinschaft, so ein Studium miteinander des Petrusbrief zu machen und auch das Vorrecht, gemeinsam zu beten, um den Segen Gottes zu bitten. So möchte ich euch auch einladen, heute wieder in unserer guten Art den Herrn zu erbitten um den Segen. Ich möchte euch danken für Gebete, auch für meine Gesundheit. Das Wochenende habe ich überstanden und ich merke, so langsam geht es bergauf. Auch das ist die Gebete auch erhört. Und lasst uns gemeinsam beten. Ja, stehen wir auf. Amen. Danke, Herr Jesus Christus. Danke, danke, danke für die Gemeinschaft miteinander unter deinem Wort. Danke für diesen Ort, an dem es möglich ist, in all dieser Weise, im Frieden, in der Liebe, in der Einheit, im Glauben, im Teilen mit den Möglichkeiten hier zu sitzen, mit der Möglichkeit, das aufzunehmen und damit auch andere Menschen, die nach geistlicher Nahrung Hunger haben, es hören und nachhören können. Danke für den Reichtum und für deine Gnade. Alles kommt von dir, du bist unser guter Lehrer. Du bist der Einzige, der uns in einer Weise die Schrift öffnen kann, dass unser Glaube gestärkt und erbaut wird, dass wir Freude in unserem Herzen haben, dass es uns so eine Nahrung wird, dass es lebensverändernd wird. Und nicht weniger will ich bitten, Herr, auch dass dieses Wort heute das in uns bewirkt, dass du durch deinen Geist an unseren Herzen wirkst, die reinigst, die beschneidest, dass sie noch mehr Frucht bringen. Danke, Herr, dass wir das bitten dürfen. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Du bist treu. Ich preise dich dafür. Amen. Möchte ich euch noch einmal bemühen, nicht nur den Petrusbrief aufzuschlagen, nicht einmal den Petrusbrief, sondern nochmal diesen Abschnitt, von dem wir ausgehend ins Alte Testament mittlerweile gegangen sind, damit wir immer noch das Gefühl haben, oder dass wir nicht das Gefühl, sondern dass wir wissen, dass wir immer noch Petrus erarbeiten und den Zusammenhang dieser Stelle verstehen, die Botschaft dieser Stelle verstehen, lesen wir. 1. Petrus, Kapitel 2, ich lese die Verse 13 bis 17. Das sind immer noch die Verse, und ich möchte heute noch einmal da hinein. Und zwar Vers 13. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unvollständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkmanteln der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ausgehend von diesem Text, den Auftrag, den wir haben, bin ich mit euch ins Neue Testament, haben uns Apostel Paulus als Beispiel uns angeschaut, einen Blick zu unserem Herrn getan, wie er mit Obrigkeit umgegangen ist. Und dann habe ich euch versucht, ein Beispiel anhand von Daniel und seinen Freunden zu zeigen, was bedeutet, der Obrigkeit untertan zu sein. Wie lebt man in einer Welt und einer Obrigkeit, die gottfeindlich ist und die eben weltlich ist? Und wie lebt man da als Christ? Mit welchen Auseinandersetzungen, Kämpfen und Schwierigkeiten wird man da konfrontiert? Und trotzdem mit dem Auftrag und trotzdem mit dem klaren Auftrag, klare Anweisung, ehrt, sich unterordnen, sich drunter stellen und ehren. Die Schwierigkeit ist natürlich immer in dem Konflikt, wenn eine Ordnung, eine menschliche Ordnung, ob es Staat oder Bürgermeister oder Land, wie auch immer, König oder Präsident, wie auch immer, ob sie gottfeindlich sind, ob sie Christen verfolgen, ja oder nein. Also das das erschwert ja die ganze Angelegenheit. Ich möchte, wie gesagt, heute noch einmal das zu Ende machen, was ich gestern, was in der letzten Bibelstunde ich mit euch gemacht habe, Daniel. Und gegen Schluss bin ich da ein bisschen gerannt und dachte, wollte gern fertig machen. Ich würde gern noch einmal da kurz zurück, um euch etwas zu zeigen. So bitte ich euch, nochmal Daniel aufzuschlagen. Und wir werden noch einmal zurück zum Petrus kommen, zu dieser Stelle, und dann weitermachen. Also, wenn ihr Daniel mit mir, den Propheten Daniel, aufschlagt. Das Anliegen hoffe ich, dass mittlerweile klar ist, warum ich so intensiv doch dieses Thema betrachte, warum ich intensiv da auch bleibe, weil ich glaube, dass wir hier wirklich nicht nur ein besseres Verständnis, sondern auch eine Festigkeit brauchen. Das heißt, nicht nur gedanklich sagen, ja, stimmt, sollten wir mehr darauf achten, sondern dass es wirklich in uns zu einer festen Gesinnung wird und dementsprechend zu einem priesterlichen Dienst im Handeln. Dass wir eben so leben und in dem Alltag und in bestimmten Dingen unseres Verhaltens, dass wir wirklich da mündig sind. Und das passiert einfach durch Wiederholung. Dass wir nochmal anschauen und irgendwann mal denken wir, jetzt ist schon immer so gewesen, ist doch klar. Also, Daniel, da habe ich euch das letzte Mal in den Zusammenhang hineingenommen, das Buch Daniel von der Gliederung, vom Aufbau. Daniel lebt mit seinen Freunden eben in einer gottfeindlichen Welt. Nicht in ihrer Heimat, nicht in ihrer Stadt, waren eben nicht Mitbürger, sondern fremdliche und Beisassene. So wie Petrus eben auch uns bezeichnet und uns beschreibt. Das ist die gleiche Situation. Und sie lebten da, sie wurden hineingenommen in diese Welt und sie mussten da ihr Leben leben, mussten Häuser bauen, heiraten, verheiraten, Kinder kriegen, Bäume pflanzen. Wir haben das anhand von Jeremia angeschaut. Also sie lebten da und Gott hat sie für eine bestimmte Zeit, eine ganze Zeit, die notwendig war, hat er sie da hingebracht. Und das bedeutete unter anderem auch auf den Befehl und auf Wunsch des Königs, dass einige von ihnen dann am Hof vom König auch dienen mussten. Also sie waren in politischen, staatsmännischen Ämtern eingesetzt. Also sie hatten dann Verwaltungsdienste, mussten über bestimmte Gebiete, über bestimmte Städte regieren und sie verwalten. Also Verwaltungsdienst, Beamte sozusagen, waren Daniel und eben seine Freunde. Und diese Art Ausbildung, der Lebensstil als einer von dieser Welt und eben am Hof Nebukadnezars brachte sie in einige gewissensbisschen Schwierigkeiten in Bezug auf ihren Glauben. Wie leben sie das? Wie gehen sie damit um? Und nicht alles, was sie da tun mussten und da tun sollten, war mit ihrem Glauben vereinbar, mit ihrer Überzeugung und vor allem mit ihrem Gewissen. Und ich wollte euch eben da zeigen, wie sie damit umgegangen sind. Und meine Botschaft ist, und ich hoffe, es ist nicht meine, sondern ihr könnt es von der Schrift sehen, dass das alles andere als rebellisch war. Dass nicht jedes Mal, wenn irgendetwas nicht koscher war und nicht gepasst hat, dass sie auf die Barrikaden gegangen sind, einen Hungerstreik gegangen sind, dass sie demonstriert haben und rebelliert haben, gekämpft haben, sondern der Weg, den sie gegangen waren, immer ein Weg der Demut. Warum ist das so wichtig? Ich möchte heute mit euch noch, nachdem ich ganz kurz noch ein, zwei Sachen aus dem Buch Daniel gezeigt habe, noch eine Stelle intensiv mit euch anschauen. Das ist Titus. Und wenn wir das gemacht haben, denke ich, haben wir einen guten Überblick und eine gute Zusammenfassung von dem, was das Thema ist. Aber ich möchte anhand dieser Stellen euch zeigen, warum es wichtig ist, weil es hat doppelte Auswirkungen. Zu einem, wenn wir einen anderen Lebenswandel führen, wie uns hier als Beispiel von Daniel und den Freunden, als Beispiel von Paulus oder eben unserem Herrn Jesus Christus, in der Schrift gezeigt wird gegenüber der Obrigkeit, gottfeindlichen Menschen, wenn wir in einer anderen Art und Weise es leben, dann hat es Folgendes als Auswirkung. Das Evangelium Gottes wird verlästert werden. Dann heißt es, die Christen, die machen so. Die Christen, die sind so. Das ist das, was das Volk Gottes getan hat, Israel, das nach dem Fleisch, in der Art und Weise, wie sie gelebt haben gegenüber den Heiden, wisst ihr, sie wurden verlästert unter den Nationen. Und Gott sagt es immer wieder, wegen euch wird mein Name verlästert unter den Nationen. Ihr habt ihn entweiht. Und dann sendet er und macht etwas Großes damit und die Nationen in Gottes Namen ehren und ihn lieben und ihn anbeten und an ihn glauben. Aber das Volk hat dazu beigetragen, dass das Evangelium oder dass die gute Nachricht, dass Gott selbst, sein Name unter den Nationen gelästert wird. Und die Bibel und die Schrift, Paulus intensiv, Petrus intensiv, die ganze Schrift unterweist und sagt, Schaut zu, dass ihr nicht der Grund dafür seid, dass Gottes Name unter den Nationen gelästert wird. Und in der Art und Weise, wie wir mit Obrigkeiten, wie wir mit Ordnungen, wie wir mit menschlichen Einrichtungen umgehen, wie wir damit umgehen, wird entweder der Name gelästert oder nicht. Und ich denke, dass es uns klar ist, es wäre gut, wenn er nicht gelästert wird. Wir werden dazu, wie gesagt, noch ein bisschen mehr schauen. Das Zweite ist, nicht nur nicht gelästert oder gelästert, das ist nur die Thematik, und das eigentliche Ziel, das herrlich ist, dass die Menschen, die eigentlich nie diesen Gott gekannt haben, die gottfeindlich leben, die verblendet und verführt und verloren leben, dass sie gerettet werden, dass sie durch den Wandel ohne Wort, als Vorbereitung fürs Wort und wenn Gott sie heimsucht, wie Petrus das beschreibt, wenn Gott sich ihnen naht, dass das als Vorbereitung dafür ist, dass sie dem Wort glauben. Dass sie dem Wort glauben. Unser Leben soll ohne Wort die Ungläubigen dazu bringen und vorbereiten, ja, zum Anbetung des lebendigen Gottes führen. Und das ist jetzt, was ich euch in Daniel euch zeigen möchte. Dass die Art und Weise, wie Daniel und seine Freunde, in der Art und Weise, wie sie lebten, sie machten nicht alles mit, aber in einer guten Art und Weise sagen sie, dürfen wir was sagen? Das können wir nicht machen. Wäre es okay, wenn wir so und so machen? Wenn es nicht, probiert mal, also ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, mit welcher Demut und welcher guten Art und Weise sie den Konflikten begegnet sind, darum gebeten haben, den Guten einen anderen Weg zu gehen. Und wie, welche Auswirkungen das gehabt hatte. Also wir haben das beim Essen uns angeschaut, Kapitel 1, dann sind wir weitergegangen und Kapitel 3, diese wirklich die erste intensive Auseinandersetzung des Hasses, wo die Menschen, die gehasst haben, die wollten sie weg. Das ist normal, das ist Hass der Welt und wie sie dazu bringen, dass sie letztendlich in der Feuergrube landen. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, ihr habt das wahrscheinlich noch seit der Sonntagsschule im Ohr. Wahrscheinlich. Der Punkt ist der, die Art und Weise, wie sie dem begegnen. Jetzt kommt ein Punkt, jetzt wo sie da stehen und jetzt heißt es entweder Gott anbeten oder den König anbeten, das ist keine Diskussion. Das ist klar, was macht man? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie beten Gott an, sie beten König nicht an und sie stehen jetzt da. Aber sie rebellieren nicht und gehen nicht auf die Straße. Ich wiederhole mich zwar, das ist eine andere, sie stellen sich hin. Und als man sie zur Rechenschaft zieht, eine Hand bleibt hier. In Daniel Kapitel 3. Und eine Hand schlägt nochmal Petrus mit mir auf. Ich möchte euch diesen Bezug kurz zeigen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen. Geht mal mit mir in Petrusbrief und schlagt mal mit mir 1. Petrus Kapitel 3 auf. Ich will euch einfach nur zeigen, dass worüber hier ich mit euch rede, dass es wirklich hier unser Zusammenhang ist. 1. Petrus Kapitel 3 Vers 14. Petrus schreibt, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, das heißt der Gerechtigkeit allein aus Glauben, um des Evangeliums willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in eurem Herzen heilig. Das ist die Grundhaltung, wenn man in die Leiden-Situation hineinkommt, wenn man da herausgefordert wird. Und was ist es? Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Stattdessen, was sollen wir tun? Jesus in unserem Herzen heilig halten, das heißt abgesondern, geschützt, ihn nicht vergessen. Nicht vergessen, worauf es ankommt, auf wen es ankommt, warum es wir tun, für wen wir tun, im Herzen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist eine Glaubensangelegenheit. Keine körperliche, keine politische, keine soziale Angelegenheit. Es ist eine Glaubensangelegenheit. Und jetzt schaut mal, worauf ich hinaus möchte. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Der Punkt ist, nicht lauft überall rum und demonstriert und schreit, so geht's nicht. Ihr geht alle verloren. Im Herzen haltet ihr euch heilig. Wenn aber Menschen euch zur Rechenschaft ziehen und sagen, ja, wieso machst du da nicht mit? Wieso betest du nicht an? Wieso lügst du nicht? Wieso stehst du nicht? Wieso machst du es nicht? Dann sollen wir Rechenschaft geben. Wenn jemand von uns Rechenschaft verlangt, dann müssen wir in der Lage sein zu sagen, warum wir es nicht tun. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Gehen wir zurück zu Daniel, ich zeige euch das. Das ist genau das, was in Daniel geschieht. Sie glauben und beten einen Gott an. Sie kommen in eine Situation, wo sie den König anbeten, sondern tun es nicht. Sie werden zur Rechenschaft gezogen. Und schaut mal, ich erinnere euch nochmal Vers 17, Kapitel 3. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuer als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht. Das ist, die stehen da und sagen, was Gott will, wird geschehen. Haben wir uns angeschaut. Und dann heißt, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns von dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Das ist Rechenschaft. Als der Erlass erlassen worden ist, sind sie nicht sofort zu Nebukadnezar gegangen und sagen, oh, was tust du, weißt du nicht, wer der eine wahre Gott ist. Die sind nicht auf die Barrikaden und sagen, wir kündigen unseren Job, wir können hier nicht arbeiten. Du machst Götzendienst, wir dienen keinem Götzendiener. Sie haben gesagt, wir werden keine Stadt und kein Bezirk mehr verwalten, weil wir werden doch keinen Götzendiener dienen. Da war Götzendiener übrigens vorher auch schon. Ihr fühlt, worauf ich hinaus möchte, das machen sie nicht. In dem Moment aber, als ihr Glaube und ihr Dienst in Konflikt gerät, weil man sagt, ja, wieso macht ihr das nicht? Und sie da vor Rechenschaft stellen, dann geben sie Rechenschaft und dann haben sie keine Wahl. Und dann sagen sie, so, könnt ihr rausschmeißen, töten, kündigen, was auch immer. Wir stehen hier, wir dienen Gott, ich kann nicht anders. Das machen die hier und darüber tragen sie Konsequenzen, Rechenschaft. Und das hat Auswirkungen, sie müssen dann in die Feuergrube, gell? Nebukadnezar ist sehr sauer. Aber jetzt schaut euch mal das Ergebnis. Und darauf, jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Jetzt schaut mal mit mir das Ergebnis. Wir haben gesehen, Nebukadnezar guckt da hinein und merkt, okay, es sind 4 statt 3. Und merkt, da ist einer, der sieht einem Gottessohn gleich. Ein Engel Gottes ist da. Ich bin fest davon überzeugt, der Herr Jesus Christus war bei ihnen. Warum? Weil er bei den Seinen sind, die treu gegenüber ihm sind. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch. Geht hin, geht in alle zu den anderen Nationen, geht zu ihnen, macht zu Jüngern und habt keine Angst, ich bin doch bei euch. Ich lasse euch doch nicht allein in dieser bösen Welt, die euch hasst, die euch tötet. Ich lasse euch doch nicht allein. Habt keine Angst. Die Botschaft, ich bin bei euch, das sehen wir hier in Daniel. Er ist da, mittendrin. Und jetzt schaut mal, was das bei Nebukadnezar ausgelöst hat. Das ist der absolute Hammer. Vers 28, Kapitel 3. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, ich habe zu Hause echt geübt, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen. Wow, oder? Wer sagt das? Nebukadnezar. Wer preist Gott? Nebukadnezar. Er sagt, gepriesen sei Gott dieser Männer. Was ist das für ein Gott? Schau mal, die haben sich auf ihn verlassen. Die haben, obwohl es ihnen den Tod gekostet hat, obwohl sie standen und haben ihm vertraut und gesagt, wenn er retten wird, er retten, wenn er nicht retten wird, wir nicht retten. Wir glauben trotzdem an ihn. Und schau mal, er hat sie gerettet für Nebukadnezar. Das ist doch der Hammer. Und er hat noch gesehen, wie der eine bei ihnen war und das getan hat. Das war der erste Schritt zu der Bekehrung von Nebukadnezar, davon bin ich überzeugt. Diese Art, wie sie damit umgegangen sind, war der erste Schritt, dass Nebukadnezar zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist. Einer der größten, brutalsten Könige der damaligen Zeit. Schaut mal, ich lese noch ein, zwei Worte weiter. Und das Wort des Königs, darf ich noch mal am Stück das lesen. Also, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihr Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssen, als nur ihren Gott. Das ist das. Das hat er verstanden. Sie lieben ihn so sehr. Sie waren bereit, ihr Körper, ihr Leib dahin zu geben, weil sie so sehr diesen Gott lieben. Mehr als mich. Nicht schlecht, gell? Dann heißt das, so ergeht nun von mir mit der Befehl, der jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft. also das ganze Königreich von Nebukadnezar. Wer über den Gott Schadrach, Meshach und Abednego etwas Verdächtiges sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Nicht schlecht, hä? Jetzt erlässt dieser König, der vorher noch Götzendienerin feindlich gegenüber ihm war, auf einmal durch dieses Zeugnis wendet sich das Blatt und auf einmal ist die Missionierung möglich, auf einmal öffnet sich eine Tür. Jetzt kommt sogar ein Befehl vom König, hey, wenn die kommen und davon erzählen, nichts Böses dagegen sagen, jetzt stellt sich sogar die Obrigkeit dahinter. Und mit welcher Erkenntnis? Niemand kann so retten. Das heißt, hier wird etwas gezeigt, Rettergott wird vorgestellt. Der Rettergott. Unglaublich, unglaublich. Okay, das heißt, hier passiert etwas. Und zwar ein wesentlicher und ein erster Schritt des Nebukadnezar zur Erkenntnis des Glaubens an den lebendigen Gott kommt. Aber das ist noch nicht genug. Das war einer der ersten Schritte. Ich hoffe, vielleicht haben ein oder andere waren am Sonntag jetzt in unserer Gemeinde. Wir sind in der Markusreihe und haben gesehen, dass die Kinder Gottes stückweise Erkenntnis haben. Also Gott nimmt sie, Jesus nimmt sie bei der Hand und die erkennen stückweise mehr und mehr und mehr. Kommen aus der Finsternis zum Licht. Nicht einmal auf einmal, sondern es ist ein Prozess. Das finden wir hier auch bei Nebukadnezar. Ein Prozess. Und hier beginnt der Prozess. Und was jetzt kommt, deswegen dachte ich, ich muss es euch sagen. Ich warte nicht, ob ich ein paar Jahre Daniel mit euch auslege. Das ist mir zu lang. So herrlich, so herrlich. Schaut mal, ab Vers 31 ist eigentlich der Nachspann, Epilog nennt man das. Das heißt, das Zusammenfassung von dem, was vorher kommt und eine Überleitung auf das, was dann als nächstes kommt. Der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen. Allein wenn ich das lese, dann klingelt bei mir das Missionsbefehl. Alle Nationen, Völkern und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen. Euer Friede werde groß, okay? Er wünscht auf einmal Frieden. Ist ja wie Paulus hier. So eine Gnade und Friede. Gnade fehlt noch, wenn Gnade und Friede, okay. Hier schreibt Nebukadnezar einen Brief. Wirklich. Was wir jetzt hier haben, ist ein Brief innerhalb vom Buch Daniel von Nebukadnezar an dich und mich. Daniel hat es nur aufgeschrieben. Aber eigentlich der Autor ist nicht der Geist, aber der menschliche Autor ist Nebukadnezar. Und der Schreiber war Daniel. Kapitel 4 ist das Zeugnis von Nebukadnezar über seine Bekehrung. Deswegen liebe ich diesen Abschnitt so und muss an dieser Stelle euch kurz zeigen. Welche Auswirkungen die Geschichte mit den drei Freunden hatte, wie Gott diesen Menschen gebrochen und wie dieser Weltherrscher zum lebendigen Glauben gekommen ist. Darf ich euch das kurz zeigen? Guckt mal mit mir. Also, Friede. Euer Friede werde groß. Es erschien mir gut, die Zeichen und Wunder Kunst zu tun, die der höchste Gott an mir getan hat. Hammer! Ist es dir klar, wer hier schreibt? Nebukadnezar, nicht Daniel. Die Wunder, die Zeichen, die Gott an mir getan hat, ich will sie euch sagen. Also das ist herrlich, herrlich. Und jetzt wird beschrieben. Jetzt schreibt er, was Gott an ihn getan hat. Schaut mal Vers 33. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Okay? Wisst ihr, das sagt doch mal Nebukadnezar, der Weltbeherrscher. Sagt, welches Reich bleibt ewig? Reich Gottes. Und bleibt von Generation zu Generation. Er weiß, mein Reich wird vergehen. Denn das hat Gott ihm offenbart. Das hat er verstanden. Der Weg, wie er dahin kam, der Weg, wie er es verstanden hat, das wird uns jetzt beschrieben. Jetzt, um euch das nochmal kurz zu zeigen, dass es wirklich Nebukadnezar ist, der hier das sagt, Kapitel 4, Vers 1. Ich, Nebukadnezar, ist klar. Okay? Spätestens hier, jetzt wissen wir, wer hier redet. Achtet darauf. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Und dann, jetzt lese ich nicht weiter, weil ich spare euch das jetzt, die ganze Geschichte. Ich werde euch nur ein paar wichtige Verse vorlesen. Nebukadnezar läuft rum, wie damals David auf seinen langweilig, guckt sich das Ganze an und sagt, oh, guck mal, hab ich alles gemacht, gell? Die Übersetzung bekommt einen, hat einen Traum. Und bevor das, sein Hochmut und sein Fall passiert und seine Wiederherstellung, gibt Gott ihm einen Traum, der ihn durch diesen Traum ihn davor bereitet. Und Nebuchadnezzar hat diesen Traum und ist ganz erschrocken, wacht auf und holt seine ganzen Wahrsager, seine Berater und sagt, deutet mir diesen Traum, niemand kann es, dann kommt Daniel und deutet ihn. Ich will euch nur kurz zeigen, warum Daniel in der Lage war, ihn zu deuten. Schaut mal Vers 5. Und zuletzt trat Daniel vor mich, dessen Name Belsasar ist, nach dem Namen meines Gottes und in dem der Geist der heiligen Götter ist. Also warum? Weil er was hatte? Den Heiligen Geist. Das ist die andere Art, weil sie wieder Nebuchadnezzar hat. Der ist ja noch am Erkenntnis, noch am Wachsen, aber er weiß, okay, in ihm ist ein anderer Geist. Ein ganz anderer Geist als in den Wahrsagern. Und dann kommt der Daniel. Und er erzählt ihm diesen Traum und bittet ihn, dass er ihm deutet und sagt, was hat es mit diesem Traum auf sich? Ich lese euch ab, Vers 14. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Der Grund, die Botschaft unter anderem für das, was hier passiert und was mit Nebuchadnezzar passiert, ist folgend. Damit die Lebenden etwas wissen. Wer herrscht über die Regierungen? Wer herrscht über Könige? Wer herrscht über die Politiker? Wer herrscht über die Obersten und über die Untersten? Wer herrscht über die Bürgermeister, Statthalter? Wer herrscht über sie? Was würde ich sagen? Ist das klar? Ist es uns wirklich klar? Ja, Gott theoretisch, Gott schon, aber irgendwie praktisch nicht. Praktisch der Teufel. Theoretisch Gott, praktisch die Menschen. Damit sie auch das tun, was Gott will, müssen wir nachhelfen, dass sie das tun, was Gott will. Müssen wir mitbestimmen, mitlenken, mitmanipulieren, mitregieren. Die Botschaft ist klar. Hier ist das ist der König der Welt damals. Und er bekommt eine Vision und Gott macht etwas als Gegenstandslektion mit ihm, um zu zeigen, Freunde, ich setze ein und ich setze ab. Kein Mensch nimmt Herrschaft, ohne dass ich sie ihm gebe. Keiner bleibt in der Herrschaft, ohne dass ich sie ihm nehme. Ist das uns klar? Ich hämmere das in eure Herzen hinein. Aus einem Grund, weil dann hörst du auf zu kämpfen dafür. Denn wenn Gott will, dass dieses Land diesen Tyrannen hat, wer bist du, dass du ihn absetzen kannst? Und wenn Gott ihn einen anderen absetzen will, wer bist du, dass du für ihn kämpfst, dass er bleibt? Wer? Wer ist weise? Wer überschaut die Gerichte? Wer weiß, welches Volk durch welches Volk von Gott gerichtet wird? Manchmal fallen alle aus allen Wolken und sagen, oh, wie konnten sie den nur wählen? Ich sage jetzt keinen Namen. Wer lässt zu? Wer erlaubt? Wer macht? Wer verstockt die Herzen so, dass sie das bekommen, was sie eigentlich wollen? Wer macht so, dass sie endlich das kriegen, was sie ihr Leben lang, wonach sie gesucht haben? Wisst ihr, wie viel davon Strafe Gottes ist? Und wenn Gott straft, wer sind wir, dass wir dieses Gericht aufheben wollen? Nun sollten wir nicht spotten und lachen und sagen, haha, geschieht euch recht. Was wollen wir dann tun? Flehen und beten in jedem Gericht, wenn wir das Gericht erkennen und sagen, oh Herr, sei gnädig und barmherzig, rette, rette, rette. Denn unser Gott ist einer, der sich erhören lässt, wenn wir ihn darum bitten. So wichtig. Und diese Geschichte zeigt uns so klar. So klar. Es ist nicht unser Job. Daniel geht nicht auf die Barrikade. Daniel kämpft nicht für Nebuchadnezzar oder gegen Nebuchadnezzar und dann für den nächsten König. Nein. Nicht sein Job. Also. Wer kennt den Traum nicht von Nebuchadnezzar? Schon mal alle gelesen, gell? dass er erniedrigt wird und wie so ein Tier auf dem Feld Gras und all das fressen wird. Boah, gruselig, gruselig. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen. Geht mal mit mir in Kapitel 4, Vers 22. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird das Gras zu essen geben wie den Rindern und von Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Wie lange wird die Zeit vergehen? Ihr versteht jetzt mittlerweile, warum 7 Jahre? Eine ganze Zeit, die notwendig ist dafür. Es wird eine notwendige Zeit, eine ganze Zeit vergehen, die dazu notwendig, dass du zur Erkenntnis kommst. Zu welcher Erkenntnis? Ich setze ein, ich setze ab. Gott herrscht als König. Er verleiht, wem er will. Nicht, wem der Mensch will. Wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen. Dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, schau mal, das ist Gnade, sobald du erkennst, das heißt, wenn Verständnis dafür da ist, Umkehr, Buße da ist, dass der Himmel herrscht, darum König, hört mal Daniel, darum König, lass dir mein Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit, um mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende. Darum bitte, brech damit, tu Buße, brech, lass mit den Sünden. Das ist, merkt ihr, wie er für den König. Nicht, das geschieht dir recht, du Götzendiener und all das. Nein, bitte, hör auf mit den Sünden. Ich habe es nicht gelesen vorher, als er den Traum deutet, sage, oh König, eigentlich traue ich mir gar nicht, dir zu sagen, dieser Traum erfülle sich all deinen Feinden und nun nicht dir. So ehrt er übrigens König. Das bedeutet, ehrt den König. Sagt, oh König, lieber dir nicht. Oh, das ist schlimm, was dir passieren wird. Was für eine Haltung Daniel da ist. Auf jeden Fall, Nebukadnezar erhebt sich an dem Tag, wo er sich da hinstellte und sagte, guck mal, alles meine Hand gemacht. An dem Tag wurde er zu einem Tier. Für ganze 7 Jahre wurde er, sein Königtum wurde ihm genommen und er war bei den Tieren, fraß Gras, trank Morgentau, hielt die Demütigen, mit den Tieren gleichgemacht. Hartes Gericht. Einst der größte König der Welt. Wer mag das? Wer vermag das? Wer macht das? Der Herr der Herren. Der Herr der Herrschaft. Der über alle Geschicke der Welt denkt und lenkt, der Richter dieser Welt. Und dann heißt es, Vers 29, und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird das Gras zu essen geben und den Rindern. Und es werden 7 Jahre über die vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wer will. Das wiederholt sich ständig. Bis du erkennst, dann kommst du wieder zurück. Und jetzt lese ich Vers 31. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Wohin erhob er seine Augen? Zum Himmel. Zum Himmel. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück, sagt er. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Das ist doch Wahnsinn, oder? Er beginnt Gott anzubeten. Gott schenkt ihm die Buße. Er darf jetzt umdenken. Er darf seine Augen erheben zu dem Herrn der Herren. Und er erkennt, er begreift, wer er ist, ein Wurm, ein Tier, gleich allen Tieren. Nichts an Ehre, nichts an Kraft, alles ist ihm gegeben, er begreift das und beginnt Gott anzubeten, weil er merkt, ich bin nichts, er ist alles, Komm, das ist schon Wahnsinn, gell? Das übrigens, das schreibt alles Nebukadnezar. Daniel schreibt es auf, das ist ein Zeugnis von ihm. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und der Bewohner der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Mir scheint so, dass manche Christen nicht diesen Glauben haben, den Nebukadnezar jetzt drin hat. Dass manche Christen nicht das Vertrauen in diesen Gott hat, wie man Nebukadnezar hat. Man muss wahrscheinlich so tief gehen, damit man so hoch glauben kann. Was für ein Vertrauen. Oh, glaubt mir, wir würden uns einigen Stress und Ärger und Quälereien ersparen und Sorgen und Kämpfe, wenn wir dieses Gottesvertrauen haben. Er setzt ein, er setzt ab. Hören wir doch zu kämpfen. Wer sagt, was tust du? Jetzt lese ich noch Vers 34. Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Weg recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das ist eine Menge, gell? Eine Menge an Erkenntnis. Er erhebt ihn, er preist ihn, den König des Himmels, er verherrlicht unseren Herrn. Seine Werke sind alle Wahrheit. Seine Wege sind gerecht und vor allem, und jetzt, er erniedrigt die Hochmütigen, die Stolzen, die erniedrigt werden. Lass uns kurz unseren Gedankengang kurz zurückführen, woher wir kommen. Wo liegt das Problem mit den ganzen Obrigkeiten und Regierungen? Das Problem ist nicht in den Regierungen und nicht in den Obrigkeiten, nicht in menschlichen Einrichtungen, denn sie sind von Gott gemacht. Das Problem ist doch bei den Menschen, richtig? Und wo kommt das Problem? Wenn Menschen hochmütig werden. Wenn sie sich aufspielen, als ob sie die Herren sind und dass sie die Macht haben und sie wollen sie behalten, um sich zu bereichern und die anderen dann auszubuddeln. Sie richten nicht gerecht, sie handeln nicht gerecht, sie lassen andere übervorteilen, sie lassen sich bestechen, um noch mehr reicher zu werden. Wir kennen das in all der Dimension und wir wissen nur einen Bruchteil davon und das ist schon für uns schon erschreckend. Wir wissen noch gar nicht, wie tief das Ganze geht. Auch in Deutschland. Ja. Was machen wir? Wir können frustriert sein und sagen, oh, wen soll ich dann noch überhaupt noch wählen? Oder wir werden ruhig und sagen, der Herr wird die Hochmütigen demütigen. Er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Er wird sie stürzen, er vermag sie einem Tier gleich zu machen, er vermag ihnen das Amt zu geben und er vermag ihnen auf das Amt wieder. Glaubst du das? Freunde, glaubst du das? Und ich sage, in deinem Wandel wird sich zeigen, ob das du glaubst oder nicht. In deiner Art und Weise, wie du mit Regierungen umgehst, wird sich zeigen, ob du das glaubst oder nicht. Ich will euch die gute Nachricht erbringen. Entspannt euch. Entspannt euch. Seid dankbar für das, was wir haben. Wir können uns selbst, die Situation, unsere Regierung, so katastrophal ist auch, als alles dem anbefehlen, der doch alles in seine Händen hält und der regiert. Wir haben einen Grund für Hoffnung. Sie nicht, wir schon. Wir haben eine Perspektive, die Sie nicht haben. Wir haben eine Hoffnung, die Welt nicht haben kann. Und wenn sie von uns die Rechenschaft fordern, warum bist du nicht so pessimistisch? Ich sage dir eins, weil der Herr regiert, wird gut werden. Ja, wie? Warum kämpfst du nicht? Warum spielst du? Der Herr kämpft, ich muss nicht. Wir haben eine Hoffnung, die Welt nicht hat. Und wir können da ein Zeugnis sein, in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Oder wir können genauso tun, wie die anderen auch. Und uns halt nur noch christlich nennen auf der Fahne. Aber in der Art und Weise, in unserem Kampf, unterscheiden wir uns in keinster Weise. Was sagt die Schrift? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist, wir kämpfen einen anderen Kampf. Wir kämpfen nicht nach den Mechanismen und nach der fleischlichen Weise. Das machen wir nicht. Ich will an dieser Stelle kurz etwas machen. Doch, das mache ich jetzt. Ich glaube, das kommt gut. Und dann gehen wir noch weiter. Wisst ihr, warum wir da entspannt sein können? weil die Schrift uns an mehreren Stellen, ich werde euch nur zwei zeigen, an mehreren Stellen uns sagt, mach dir keine Sorgen, der Herr wird die ungerechten Richter, die ungerechten Herrscher, die ungerechten Könige und Verwalter, er wird sie alle zur Rechenschaft ziehen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Sie werden dafür Rechenschaft tragen. Ich werde euch nur zwei Stellen zeigen. Geht mit mir in Daniel. Wir bleiben kurz in Daniel. Wir bleiben noch, auch noch ein Kapitel möchte ich euch noch kurz zeigen. Kapitel 5 und 6, 2. Kapitel 9. Als Daniel weiß, die 70 Jahre sind rum und dieses Gebet betet, schaut mal, was er sagt, Vers 12, Kapitel 9, Vers 12. Und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richten, nämlich ein großes Unglück über uns zu bringen, sodass unter dem ganzen Himmel nichts derartiges geschehen ist, wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Das heißt, der Grund, warum wir da sind, wo wir sind, ist der Grund, warum unsere Richter schlecht gerichtet haben. Sie haben falsch gerichtet. Und darum sind wir hier. Das ist Gericht an den Richtern. Gott hat nicht einfach weggeschaut, wenn ein falsches Gericht, wenn auf falsche Zeugen jemand gerichtet wird, wenn jemand übervorteilt worden ist. Er hat das nicht weggeschaut. Darum gibt es uns nicht mehr. Micha 7, Vers 24. Moment. Doch, Micha ist schon gut. Nicht 24, aber 2. Micha 7, Vers 2. Verloren gegangen ist der Fromme aus dem Land. Da ist kein Rechtschaffener unter den Menschen. Sie alle lauern auf Bluttaten. Sie jagen jeder seinen Bruder mit dem Netz. Auf das Böse sind beide Hände aus, um es gut auszuführen. Der Oberste fordert und der Richter richtet gegen Entgelt. Und der Große entscheidet nach der Gier seiner eigenen Seele. Also, willkommen in unserer Welt. Ja? Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornenstrauch, der Rechtschaffenste unter ihnen wie ein Dornenhecke. Also, das ist noch der Beste. Gerade mal angefasst, schon verletzt. Das sind alle Obrigkeiten, Richter. Das ist alles korrupt, alles falsch, alles böse. Wie kann man sich dann denen unterordnen? Schaut mal. Aber der Tag deiner Wächter kommt, deine Heimsuchen, dann werdet ihre Verwirrung da sein. Dann wird ihre Verwirrung da sein. Gott wird sie heimsuchen. Mach dir keine Sorgen. Gott wird sie heimsuchen. Jede Dornenhecke wird er heimsuchen. Jeden Dornenstrauch wird er heimsuchen. Also, dein und mein Job ist nicht zu kämpfen. Im Gegenteil. Wir haben eine Hoffnung, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Rächer ist, der Gerechten. Oder das Böse nicht toleriert und der auch für die Regierungen und für die Institutionen, die er geschaffen hat, er fordert dafür Rechenschaft. Und das hat er getan und tut er. Was glaubt ihr, warum diese ganzen schlimmen Führer und Disputen, wie die man alle nennt, warum sie immer noch nicht da, warum sie gegangen sind, gestorben, gefangen? Warum? Ja, weil die anderen Handschuhschießen stärker waren, weil der Herr sie ein- und abgesetzt hat. Darf ich euch nur ganz kurz zeigen, und zwar wieder in Daniel. Also, die Art und Weise unseres Zeugens, wie wir mit Leiden umgehen, wie wir mit Obrigkeit umgehen, kann positiv sein. Es kann dazu beitragen, dass sogar wirklich solche Machthaber zu einem herrlichen, lebendigen Glauben kommen. Ich hoffe, ihr konntet das mit mir sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das so begeistert wie mich. Ich finde das der Hammer. Allein was Nebukadnezar da gesagt und was für ein Zeugnis er da geschrieben hat, das muss man abdrucken und weitererzählen. Das ist in der Bibel gelandet, Freunde. Das ist Heilige Schrift geworden. Aber es kann auch anders sein. Es wird nicht immer so sein, dass Menschen und Obrigkeiten und Regierungen das fördern, mögen zum Glauben kommen und dafür da einstehen und sagen, doch, dieses Werk wollen wir unterstützen. Es wird genau das Gegenteil passieren. Und zwar heißt es, Was hat Nebukadnezar erkannt, der König? Er hat erkannt, dass Gott die Hochmütigen stürzt. Und um ein Beispiel euch zu geben, das ist Kapitel 5. Da ist auch ein König, und zwar der Sohn oder Nachfolger, ob das der Urenkel oder Enkel oder Sohn ist, da gibt es verschiedene Diskussionen, aber ich glaube der Sohn, weil Daniel das sagt, dein Vater hat so gedacht und so gemacht und du hast so nicht gemacht. Und da ist Belsatzar. Der König Belsatzar machte seinen tausend Gewalten ein großes Mahl. Und ihr kennt die Begebenheit, er macht dieses Mahl und holt die ganzen Gefäße aus der Schatzkammer und somit auch die Gefäße aus dem Tempel, aus Jerusalem, und sie machen ein Saufgelage und Fressgelage und ergötzen sich, verherrlichen sie sich. Und dann erscheint diese Schrift, die das Gericht über sie weissagt. Und da, niemand kann sie entziffern, außer Daniel. Warum? Weil er einen anderen Geist hatte. Und da muss Daniel widersprechen. Und jetzt schaut mal, ich lese ab Vers 17, okay? Daniel 5, ab Vers 17. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir bleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Der sagt: Oh, wenn du mir das sagst, kannst du dir wünschen, was du willst, ich gebe es dir. Er sagt: Dein Geld will ich nicht. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. Du König, der höchste Gott, hatte deinen Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zittert er und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wenn er wollte, und er ließ leben, wenn er wollte. Er hob, wen er wollte, und erniedrigte, wenn er wollte. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zum Vermessenheit verstockte, wurde er von dem Thron seines Königs und gestürzt, und man nahm ihn seine Majestät, und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen, und sein Herz wurde der Tiere gleich, und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den Rindern, und sein Leib wurde von Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Also, nochmal Zusammenfassung. Ja. Erzählt er jetzt ihm. Was müsste passieren? Da müsste der Sohn auf die Knie und Buße tun und sagen: Oh! Und du, Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, obwohl du das alles gewusst hast, hast du so hochmütig gehandelt. Und dann heißt es, und darum eben das Gericht. Aber dem Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Und Vers 30, in derselben Nacht wurde Belsatzar, der chaldäische König, getötet. Und Babel fiel. Kapitel 4, das Zeugnis von Nebukadnezar, er demütigt sich und kommt zum Glauben. Kapitel 5, ein König, der demütigt sich nicht und kommt zum Fall. Seht ihr das? Er bleibt nicht lange und da kommt König Darius. Und jetzt König der Meder, Perser, König der Meder. Er kommt und Daniel sagt: Oh, dir diene ich nicht. So. Nein, für Daniel, wisst ihr was, das sind einfach jetzt 10. Ich habe jetzt noch 10 Minuten, ich hoffe, ihr habt noch Geduld mit mir, und Titus mache ich dann doch in der nächsten Bibelstunde. Und dann ist wirklich fertig mit dem Thema, dann lasse ich euch in Ruhe damit. Aber immerhin haben wir dann in 2 Bibelstunden fast Daniel, die Hälfte von Daniel durchgearbeitet, auch nicht schlecht, gell? Wenn ich eine rechte Bibelstunde machen würde, würden wir nie so viel schaffen. Also, jetzt kommt der König der Meder. Und der König setzt wieder Minister ein und er setzt übrigens auch also 3, die am höchsten stehen, und einer von diesen 3, wer darf sein? Daniel. Also, darf ich euch sagen, so sagen, wie viel muss man von ihm gewusst haben, von Daniel? Was an Achtung und an Haltung, und dass selbst der König der Meder wusste, dieser Daniel da, der muss auch bei mir dienen, oder? Wenn er wüsste, das ist ein Rebell. der dient einem anderen Gott und hasst alle Könige. Glaubst du, der würde ihn einsetzen? Der schmiedet immer Pläne, um die Könige abzusetzen. Würde er ihm vertrauen? Nein. In der Art und Weise, wie sie treu, ehrlich, in der Wahrheit und der Gerechtigkeit gedient haben, war ihr Ruf wie? Gut. Und das sollte der Ruf der Christen auch sein eigentlich, oder? Also, der wird eingesetzt. Vers 4, da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Wiederum. Nun nebenbei, nicht auf ihm, sondern in ihm. Das heißt, Daniel hatte den Heiligen Geist. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Der war sogar bereit, sagt, hey, ich kann mich zurückziehen, kann mein König sein genießen. Der macht das besser als ich. Wie viel Vertrauen musste der König in Daniel haben, zu sagen, mach du das, Daniel. Er war bereit. Aber die anderen zwei Minister, die dachten, hey, ich dachte, ich komme zuerst. Natürlich was? Nein. Hass. Und jetzt müssen sie den Daniel beiseite schaffen, richtig? Und dann bemühen sie sich. Die wollen ihn, dass er weg ist. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen ihn in Bezug auf sein Amtsgeschäft. Also sie gehen hin, wo betrügt er, wo manipuliert er, wo lügt er, wo hinterzieht er, wo besticht er. Und sie suchen, wo sie finden, wo betrügt er den König. Bei jedem anderen, wahrscheinlich bei sich selbst, geguckt, wie mache ich, und dann geguckt, wo er das macht. Bei jedem anderen würden sie aber etwas finden, bei Daniel nicht. Und sie fanden nichts. Sie fanden nichts. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund gegen ihn nichts Schlechtes finden. Übrigens ist es in der gleichen Weise das Kriterium für Ältestendienst bei Paulus im Neuen Testament. Vor der Welt, wie sagt das Paulus, guten Ruf. Guten Ruf, und er sagt doch, das machen wir, wenn wir wieder Älteste gewinnen. Da sagt, also kein Anklagegrund. Untadelig. Das Wort habe ich gesagt. Untadelig. Das ist untadelig. Ganz nichts, wo man tadeln muss. Das machst du nicht richtig, das machst du nicht richtig. Dann überlegen sie, wie kriegen sie ihn weg? Und dann sagt, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit. Oder? Oder Schlechtes bei ihm zu finden war. So hat er seinen Dienst getan. So. Gegen einen bösen König. Welt. Da sagten die Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Okay? Dann müssen wir halt religiös arbeiten. Dann müssen wir, wenn er so die Schrift liebt, dann müssen wir ihn mit der Schrift fangen. Woher, bei wem haben Sie es gelernt? Bei Ihrem Vater. Der Teufel. Das Schlimmste unter allen. Der die Schrift verdreht. Und das haben Sie getan. Also haben Sie den König angestiftet, einen Perserkönig. Er sollte ein Gesetz erlassen. Und zwar, wenn zu bestimmten Zeit, und wenn der Erlass ergeht, darf niemand anders angebetet werden, außer nur der König. Und jeder andere, der in dieser Zeit anbetet, der muss ein hartes Urteil empfangen. Und der König denkt, nicht schlecht, die kämpfen echt für mich, gell? Dabei kämpfen sie nicht für den König, sondern für sich selbst. So scheinheilig, so verdorben in ihrer Gesinnung. So, das Problem ist nur, das Gesetz von Medo-Perser kann nicht geändert werden. Das heißt, wenn es erlassen wird, kann der König nicht zwei Tage später sagen, oh, hab mich geirrt. Sondern dann steht dieses Gesetz. Es sei denn, er verfasst ein neues Gesetz, das über diesem Gesetz steht. Aber wenn das Gesetz steht, dann steht. Das ist das Problem. Also erlässt er dieses Gesetz. Also, jetzt möchte ich euch vorlesen. Vers 11. Oder ich lese euch gleich. Ich gucke auf die Uhr, dass ich heute nicht überziehe. Letztes Mal habe ich beide Male überzogen. Schaut mal. Jetzt kommt ein Erlass, eine Gesetzgebung. Ich möchte euch, darf ich provozieren? Jetzt kommt ein Erlass. Böse Religiöse auf der religiösen Ebene schaffen es, Menschen kommen nach Deutschland, arbeiten sich in politische Ämter, haben einen islamistischen Hintergrund und tun so, als ob sie deutschlandfreundlich sind. Dann kommen sie in die Regierung. Und dann, damit sie uns kriegen, lassen sie die Regierung ein Gesetz verfassen, dass die Christen nicht ihre Gottesdienste feiern dürfen, dass sie nicht beten dürfen, dass sie sich nicht frei versammeln können im Namen unseres Herrn und dass sie nicht behaupten, dass es der einzige wahre Weg ist. Kann bald passieren, gell? So. Was glaubt ihr, was für ein Ruck durchgehen würde? Was würden sie alle tun? A, gegen die Regierung schimpfen, B, gegen die Regierung lästern, Proteste, Petition, all das würde anlaufen, was sonst immer wieder anläuft, oder? Alles, die ganze Maschinerie würde auflaufen, alle würden, nicht alle, die Feigen würden zu Hause bleiben. Ein Riesenprotest, wie kann es sein? Was passiert hier? Was macht Daniel? Einer, der dem König dient und der kurz davor stand, eigentlich das ganze Königreich zu regieren. Schaut mal, was Daniel macht, Vers 11. Jetzt liest man. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, jetzt ratet mal, was er tut, ging er in sein Haus. Hey, Daniel! Nee, auf die Straße. Wie in dein Haus. Ja, es geht ins Haus. Ging er nicht im Palast, ging er nicht zu einem Amt, ging er nicht zu dem König, ging er nicht zu diesen Menschen und sagte, ihr Bösen. Als an diesem Tag, wo dieses Gesetz festgesetzt wurde, was macht er? Er geht in sein Haus. Um was zu tun? Was haben wir gelernt? Beten. Das ist der Kampf. Das ist der einzige wirkungsvolle Kampf. Das ist die einzige Macht und das ist der einzige Kampf, der was bewegen kann. Alles andere ist vergebliche Mühe. Nichts kann diesen König bewegen. Nichts kann diesen König umstimmen. Nichts kann diese Boshaftigkeit der Menschen umkehren in gutes Denken. Nichts. Es sei denn, der Herr der Herrscharen. Und wenn er will, dann beugt er diesen Hochmut und bringt sie auf die Knie. Vermag er das? Zu wem gehen wir dann? An wem lassen wir unseren Frust aus darüber? Wem sagen wir unseren Ärger über die Muslime? Den Muslimen? Unseren Politikern? Und nebenbei noch gute Nachricht, Jesus liebt dich. Wir gehen zum Herrn. Und beten wie Daniel und wie David, mit all unserem Frust, mit all unserem Ärger und sagen, Herr, wie kannst du nur, wieso ist das Gericht, bin ich so blind? Wir gehen zum Herrn. Er macht es, ich lese euch vor. Ging er in sein Haus, er hatte aber in seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag, nicht schlecht, kniet er auf seinen Knie nieder, das war wirklich kniendes intensives Beten, betete er und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Was hat sich bei ihm geändert? Nichts. Was hat er vorher getan? Gebetet. Was hat er nachher getan? Gebetet. Er betete weiter. Was er gebetet hat, habe ich euch nur ansatzweise Daniel 9 euch vorgelesen. Da könnt ihr sein Gebet lesen, seine Schau. Wie er die ganze politische Lage und all das eingeordnet hat, warum sie da waren, warum all das passiert. Es war ihm klar, Gott ist am Wirken und der einzige Grund, warum er hier ist, das ist Gericht. Und dann ist ja klar, sie sehen das und sie nutzen das aus. Gell? Sie nutzen das aus und sie fangen ihn und um diese Zeit gucken sie, und das Fenster war offen, hören ihn beten, gehen rein, sagt Daniel, betet. Freunde, das ist Verfolgung. Gehen hier rein und sehen uns, zack, wir haben es verboten. Das ist wirklich Passion. Und Mission, das ist Verfolgung, Glauben des Glaubens willen. Das ist nicht kein Widerstand. Und nein, er betet und sie hassen dafür und er wird dafür gefangen genommen, vor den König gebracht und dem König gesagt, König, wir haben ihn erwischt, also mach das, was du in deinem Gesetz geschrieben hast, ab zu den Löwen. Und wisst ihr, was der König macht? Sagt Daniel, wie konntest du nur, und freut sich darüber, jetzt haben wir einen. Wisst ihr, als der König mitbekommt, dass es Daniel ist, darf ich euch das vorlesen? Vers 14, darauf antworten sie und sprachen vor dem König. Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, also jetzt seine Identität, sie zeigen auch, woher er kommt. Das ist nicht einer von uns, das ist aus Juda, weggeführt, das ist eigentlich ein Gefangener, eigentlich ein Beisassener, das ist eigentlich kein rechtlicher Bürger hier. Das ist alles Strategie, was sie machen. Ich will nicht auf zu viele Einzelheiten eingehen. Schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, das du hast anfertigen lassen, Beachtung. Also er rebelliert, er hält sich nicht ans Gesetz, sondern er betet. Das ist die Anklage. Er betet. Freunde, dafür darf man angeklagt werden. Das ist um der Gerechtigkeit willen. Wenn wir angeklagt werden, weil wir lügen, stehlen, was weiß ich, hinter uns bereichern, dann stehen wir gerecht vor Gericht. Wenn wir aber um der Gerechtigkeit willen leiden, so halten wir Jesus Christus in unserem Herzen heilig. Wir rechnen mit Jesus und in guten Mutes. Warum? Weil wir leiden fürs Beten. Da wird Gott nicht sagen, oh, du böser Knecht. Da ist er auf unserer Seite. Dreimal am Tag, so oft betet er. Das ist eine gute Anklage. Er betet zu viel. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr. Warum missfiel es? Und er sandte darauf Daniel zu retten. Er hörte das, es missfiel ihm was? Nicht sein Gesetz. Nicht, dass Daniel betet, sondern er dachte, nein, einer meiner Besten, ich will ihn nicht verlieren. Ja, warum denn? Jetzt ganz ehrlich, warum will er ihn Daniel nicht verlieren? Gib mir die Antwort. Weil er seinen Job gut gemacht hat. Weil er kein Rebell war. Weil nicht immer ein Motzer war. Ständiger Kritiker war. Ständig unter die Nase gerieben hat. Er hat seinen Job gut gemacht. Oder er hat zu ihm Vertrauen gehabt. War bereit, sein Königreich ihm zu geben. Und jetzt einer seiner besten Männer und er versteht, diese Betrüger, die haben ihn reingelegt. Und das heißt, da stürzte die, und bis zum Untergang der Sonne bemüht er sich, ihn zu befreien. Er setzte alle Hebel in Bewegung, um ihn zu befreien. Was sagt die Schrift? Wozu hat Gott die Obrigkeit eingesetzt? Um die Guten zu beschützen und die Bösen zu bestrafen. Er versucht die Guten hier. Dummerweise ein Gesetz gegeben, gell? Gesetz mit der Perda kann man nicht ändern. Und er überlegt und macht und tut und redet und keine Ahnung, Fluchversuch vielleicht, ich weiß nicht. Er kriegt es nicht hin. Der König. Was für böse Menschen, die wahrscheinlich starben alle drumherum, alle bewacht. Und dann heißt es, da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, wisse König, dass der Meder und der Perser das Gesetz haben, wonach kein verboten. So, also die stürzen hinein. Also die Geschichte ist übel spannend erzählt, oder sehr spannend, Entschuldigung, sehr spannend erzählt. Und es zeigt ihre Brutalität, ihren Hass, ihr Bemühen, ihre Aktivität. Und dann Vers 17, da befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich. So Daniel, weißt du was, ich habe es probiert, ich kann dich nicht retten. So du hast Dienst, ich weiß, du dienst deinem König ohne Unterlass, dem Gott, mehr sogar als mir. Bitte, er möge dich retten. Wisst ihr, warum das Ganze hier passiert? Für wen passiert es hier? Für den König. Damit er was erkennt, was Nebukadnezar auch erkannt. Das wiederholt sich. Nur jetzt bei dem nächsten König. Genau das gleiche, nur bei dem nächsten König. Ich werde euch das vorlesen. das ist effektive Evangelisation. Ich meine, nicht einfach, gell? Also Feuer und Löwengrube. Das ist alles andere als Fußgängerzone Schwäbisch Gmünd. Also, dann heißt es, darauf ging der König in seinen Palast und übernachtete fastend, ließ er keine Speise zu sich bringen. Nicht schlecht, gell? Er fastete. König, so sehr setzte er sich für Daniel ein. Und sein Schlaf floh von ihm, er konnte nicht schlafen. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sie in die Grube, ich kriege Gänsehaut nur, wenn ich lese, und ich weiß sogar, wie die Geschichte ausgeht. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Er ruft so hinein. Und was passiert? Wir wissen es, gell? Da redete Daniel mit dem König. Der König lebe ewig. Darf ich kurz stehen bleiben? Oh, ich überziehe heute schon wieder. Darf ich euch... Der König lebe ewig. Was macht Daniel hier? Der Erdenkönig. Jetzt, König, wie ungerecht hat Gott hat es dir gezeigt. Guck mal, ich habe recht, du hast Unrecht, jetzt spät. Guck mal, der sagt nicht, guck, oh, du hast mich hier, wie dein, so dumm warst du, hast dich auf sie gehört, hast mich hier reingeschmissen, aber die haben mich halt nicht gegessen. Was macht da Daniel? Der König, der kommt und sagt, Daniel, lebst. Und er sagt, der König, lebe ewig, das ist der Gruß, das ist Ehren. Erding, König, Daniel macht es. Da redet der König, lebe ewig, das ist schon fast anmaßend, gell? Wann würde der König ewig leben? Wenn er zum Leben durchbringen würde. Oh, Daniel wünscht sich, dass er ewig lebt. Was will er? Dass er den rettenden König aller Könige, den Herrn der Herren erkennt. Oh, möge der König doch ewig leben. Schau mal. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Wer war mit dem Daniel in die Löwengrube? Wer hat denn den Löwen verboten, an Daniel rumzuknabbern? Der Herr der Herren. Jahwe ist sein Name. Der Engel Gottes kam und machte Psst. Und die saßen so. Und wenn sie nur ein bisschen das voll im Griff gehabt. Ja. Er spricht und die Löwen sitzen da und verstummen. Das ist das Hammer. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde, weil Gott seine Gerechtigkeit gesehen hat. Und welche Gerechtigkeit ist es gewesen? Was hat Gott bei Daniel gesehen? Sein Glaube. Sein Glaube. Was trieb ihn auf die Knie? Was trieb? Er glaubte Gott, er vertraute Gott, mehr als König, mehr als den Menschen. Er kämpfte nicht für die Gerechtigkeit, er vertraute Gott. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und Gott kämpft für ihn. Gott muss für uns kämpfen, wir kämpfen doch nicht für Gott. Wer sind wir, dass wir für ihn kämpfen? Was können wir ihm geben, was er nicht hat? Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil von mir Unschuld an mir gefunden wurde, vor ihm. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Glaub mir, ich habe nichts gegen dich gemacht. Das muss man sagen können, Freunde. Ich habe nichts gegen euch gemacht, Regierung. Frau Merkel, Herr Seehofer, kein lästerliches Wort gegen euch gesagt. Kein lästerliches Wort. Können wir das sagen? Darf ich echt euch daran ermahnen und dann uns zur Buße führen, weil das müssen wir alle. Und zum Glück in Jesus Christus haben wir Vergebung. Wir können vor Menschen nicht so dastehen. Und wenn wir nach der Schrift heißt es, du sollst die Obrigkeit nicht lästern, und wir werden das in den nächsten Bibelstunden uns das anschauen. Und wie reden wir über Regierungen? Wie reden wir über die Menschen? Wer kann sagen, ich habe noch nie Schlechtes über die geredet? Wir tragen sogar dazu bei, dass wir Dinge verbreiten, Videos und was weiß ich, machen mit Politik und machen uns zu Handlangen des Teufels. Machen sogar seinen Job. Lass uns von ihm instrumentalisieren. Schrecklich. Wer kann so dastehen und sagen, König, vor Gott bin ich im Reinen und übrigens vor dir auch bin ich im Reinen. Ich bin zu Unrecht hier, wo ich bin. Da freute sich der König sehr und er befahl, dass Daniel aus der Grube herauskommt. Und was passiert mit den anderen? Sie kamen in die Grube und die Löwen haben sich Schürzchen angezogen, Gabel und Messer. Jetzt dürfen sie essen. Jetzt dürfen sie. Gott rettet die und das Gericht über diese Bösen. Sein ist die Rache. Gott macht das selbst. Das muss Daniel nicht machen. Er muss sich nicht an ihnen rächen. Er sagt auch nicht, jetzt richte sie. Nichts mit Daniel zu tun. Und zum Schluss lese ich euch das. Was passiert mit diesem König Darius? Vers 26. Da schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen. Wir sind wohl wieder beim Missionsbefehl. Das gleiche wie bei Nebukadnezar. Euer Friede sei groß. Merkt ihr, das wiederholt sich, gell? Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Gottesfurcht. Das heißt, dieses Gesetz kommt nach dem vorigen Gesetz, das heißt, das steht jetzt drüber. Gesetze Medo und Perser ändert sich nicht. Denn er ist der lebendige Gott. Warum schreibt er, er ist der lebendige Gott? Warum schreibt er das? Weil er gerade erlebt hat, dass er Menschen aus dem Tod rettet. Eigentlich war Daniel totgeweinter. Aber er lebt. Er ist ein lebendiger Gott, ein Gott der Lebenden, können wir übersetzen. Und bleibt in Ewigkeit und sein Königreich wird nicht zerstört werden. Die Botschaft ist, wieder, er regiert seine Herrschaft. Und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Und er rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius, unter der Regierung des Kyros, des Persers. Seht ihr das Ende? Was haben wir wieder? Ein gläubigen König. Zumindest der ein Gesetz erlässt und sagt, da ist ein Beweis. Ein Beweis, dass dieser Gott wirklich echt ist. Freunde, guckt euch den Weg an dahin. Und schaut, wie vergeblich unsere Wege sind. So viel Zeit, Energie, Geld, keine Ahnung. Und was bleibt dabei übrig? Nichts. Als eine Lästerei über die Christen. Die Fanatiker. Die sich da an die Pfosten binden lassen. Keine Ahnung. Freunde, ich hoffe, noch eine Bibelstunde machen wir. Und dann soll das Thema, spätestens dann soll es klar sein. Heute wollte ich euch zeigen, gestern und heute, welche Wirkung ein demütiger Geist hat im Umgang mit der Obrigkeit. Was das bewirken kann. Beides, ja, beides. Aber gucken, wir haben zweimal Glauben und einmal Gericht, gell? Ist das gut? Ich bin herrlich. Ich möchte beten. Und ich bitte, Herr, dass du uns zu solchen Knechten machst, denn wir dienen einem lebendigen Gott, einem Herrn der Herren, der im All alles untertan ist. Das glauben wir, das bekennen wir. Du bist der Herr, der dir gegeben, alle Macht im Himmel und auch auf der Erde. Und du regierst über alle Obrigkeiten und alle Regierungen. Und wir dürfen uns dir anbefehlen. Wir vertrauen, dass du es gut machen wirst. Du hast uns noch in dieser Welt gelassen mit einem Ziel, dass wir lebendige Zeugen des Evangeliums sind. Lass uns auch als lebendige Zeugen diese gute Nachricht verbreiten, nicht nur durch unsere Worte, sondern auch durch unser Verhalten, durch unser Tun. Und ich bitte dich, verändere unser Herzen dahin. Amen. Gesegnet Mittwochabend.